Herr, du hast uns durch dieses Jahr geführt. Uns wird uns immer wehmütig bewusst, es sind Abschnitte näher zu dir hin. Und du musst uns immer mehr auch zu dir hinführen. In dieser Zeit stehen wir alle in Gefahr, dass wir das Wichtigste vergessen und am Unwichtigen hängen bleiben. Danke auch für die Botschaft des Hebräerbriefs. Hilf uns jetzt ganz konkret, was das für uns heute bedeutet. Amen. Hebräer 12. Interessant, wie Bibelabschnitte mit einem mitgehen. Ich hatte die erste Predigt meines Lebens im Tübinger Schloss, in der Schlosskapelle vor den Mitstudenten des homiletischen Seminars halten müssen über diese Verse 18 bis 24. Und ich bin schier verzwatzelt an diesem sehr schwierigen Abschnitt. Und ich habe sie heute nochmal rausgeholt. Und es ist eigentlich interessant, das sind fast 40 Jahre her. Damals, es war interessant, wie so ein Wort mit einem dann durchs Leben zieht. Aber es war vielleicht gar nicht schlecht, dass so ein etwas ungewöhnlicher Textabschnitt einem gegeben war, an dem man dann versucht hat, es ganz praktisch zu sagen. Ich habe ja die schlechtesten Examensnoten in Predigt und in Religionsunterricht gehabt. Das ist aber kein Spruch, das ist wahr. Das ist echt wahr, meine Frau hat kontrolliert, echt wahr. Es war auch noch befriedigend, aber es war also... So, aber es ist vielleicht nicht alles Kriterium der Universität, das Letzte. So, jetzt fangen wir bei Vers 12 an und machen bis Vers 29. Ich habe das bloß gesagt, weil wir so viel kommende Theologiestudenten da haben. Es freut uns ganz besonders und wir wünschen euch auch Gottes Segen für eure Prüfungen und was ihr da habt, da sitzen sie alle, gell? Darum stärkt die müden Hände, Vers 12, und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden, dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Kommt zum dritten Mal dieses Thema, in welchem Fall keine Buße mehr wirksam ist. Es hat ja immer wieder, ich habe es jetzt wieder erlebt, bei einer Hauskreisfreizeit, wo die Leute da sich festgebissen haben, da muss man aufpassen. Ich erlaube das höchstens kranken Leuten, dass sie sich festbeißen, weil das Wort Gottes so eindeutig sagt, dass selbst für den Judas bis zum Schluss die Buße offen war. Das Einzige, was ist, ist dieser Fall, der hier erwähnt ist. Und jetzt kommt dieser Abschnitt, der damals mein Predigtext war. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte, der mit Feuer brannte, und nicht in Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter, und nicht zum Schall der Posaune und zum Ertönen der Worte, bei denen die Hörer baten, dass ihnen keine Worte mehr gesagt würden. Denn sie konnten es nicht ertragen, was da gesagt wurde. Und auch wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes Jesus und zu dem Bund der Besprengung, das besser redet, Blut der Besprengung, das besser redet als Abelsblut. Seht zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abwiesen, der auf Erden redete, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel redet. Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert, jetzt aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich erschüttern nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Jetzt fange ich mal zuerst nochmal vielleicht allgemein an. In dem Kapitel 12 geht es um ein Stichwort, das in den evangelischen Kirchen, also bei uns in Deutschland, ganz arg vergessen wurde, die Heiligung. Und ich weiß auch nicht, was Sie in dem Augenblick im Kopf haben, wenn wir das Wort Heiligung in den Mund nehmen. Sie haben vielleicht schon öfter gemerkt, dass es einen überspitzten Gebrauch lutherischer Worte gibt. Besonders Theologen gefallen sie ja manchmal an überspitzten Worten. Und da reden sie also so, dass sie sagen, es ist eigentlich überhaupt nicht schlimm, wenn man sündigt. Wir haben ja die Vergebung. Es gibt ja dann natürlich Bibelworte, mit denen man das garnieren kann. Und dann sagen sie, wir bleiben, solange wir leben, immer sündige Menschen und brauchen die Vergebung. Simul justus et peccator. Wir sind zugleich Sünder und gerechtfertigte Leute. Das hat natürlich in unserer Kirche zu ganz schrecklichen Missständen geführt. Weil das eine verderbliche Lehre ist, die verruchte Leute macht. Es gibt in der neueren Kirchengeschichte einen großen Traditionsstrom von Kirchen, die sich der Heiligung des Lebens verschrieben haben. Das ist genau das, dass auch unser Leben von Gottes Heiligkeit gestaltet sein muss. Und wir werden nachher drauf kommen, wie das in einer richtigen Weise geschieht, weil ich denke, es ist ein ganz vernachlässigter Punkt der Lehre. Denn Sie sehen ja auch die Missstände im Leben vieler Leute, die sich Christen nennen, aber gar nicht das praktizieren. Also wenn ich einfach mal Namen nennen soll für Heiligungskirchen, man nennt das richtig so als Typ, wie man sagt, konservativ-evangelikal sind also in Amerika diese bibelbezogenen Kirchen. Und die Heiligungskirchen, dazu gehört etwa die Heilsarmee, wunderbar, mit der Bußbank in jedem Gottesdienst. Laden Sie die Leute ein auf der Bußbank, auch Leute, die schon gläubig sind, ihr Leben Gott ganz auszuschütten und wieder die Gnade Jesu zu empfangen. Aber auch etwa die Nazarenerkirche. Und da sagen dann die anderen gern, ja, da geht so gesetzlich zu. Ja, das wollen wir jetzt mal gerade sehen. Und das ist, es ist ja jede Glaubenserkenntnis ist eine Gratwanderung. Man kann immer auf der einen, auf der anderen Seite abkippen, aber das Wort der Heiligung spielt eine große Rolle. Und wir hatten es ja schon letztes Mal, wo von dem Lauf des Christen die Rede war, dass wir bis aufs Blut der Sünde widerstehen sollen, den Kampf aufnehmen und dass auch die Leiden dazu dienen, uns zu einer Reinigung unseres Lebens zu führen. Und jetzt natürlich in diesen Versen ist unheimlich viel drin. Und deshalb möchte ich ganz kurz vorher, bevor wir dann an die Auslegung gehen, es vielleicht an ein paar Beispielen klar machen. Wo kommt das Missverständnis her? Die Worte, die wir gebrauchen, auch das Wort heilig, ist ja nicht nur bei gläubigen Bibelleuten in den Mund genommen, das gibt es ja in allen Religionen. Und so sind wir geprägt von einem Begriff des Heiligen. Das ist also in einem Tempel, bei den Moscheen muss man die Schuhe ausziehen und barfuß hineinlaufen. Da darf man sich also nur schweigend nahen. Die Kirche wird dann auch so gerne ein heiliger Raum. Pst, ruhig, darf man bloß flüsternd reden und so weiter. Eine Heilige als etwas, wo man sich nur mit Zittern naht. Jetzt wissen Sie ja schon, dass das gerade am Hebräerbrief nicht drinsteht. Da wird er gesagt, ihr seid ja nicht zu dem Berg Sinai gekommen, wo man Angst hat hinzugehen, wo man nicht hinfassen wollte, weil der Berg zittert und raucht, weil wie der Vulkan ausgebrochen ist, der zornige Gott, der über diesem Sinai droht, das ist nicht das biblische Bild der Heiligkeit Gottes. Die Angst vor Gott kann es nicht sein. Der Begriff des Heiligen ist leider sehr stark geprägt vom magischen Denken. In allen Geisterkulturen, wir sagen animistische Kulturen, wo alles eine Seele hat, oder Baumstumpf und die Sonne und das Wasser und so weiter, das nennt man animistische Geisterkulturen in Afrika und so weiter, da haben die Leute Todesangst, der Gott zu begegnen, und darum tabuisieren sie ganz viel. Man darf das nicht tun und jenes nicht tun. Ganz eindrücklich, wie die Leute sagen, es ist eigentlich alles nur von Angst bestimmt, irgendwo die Heiligkeit Gottes zu verletzen und hier schuldig dran zu werden. Sie haben im Alten Testament viel Beispiele von dieser Heiligkeit Gottes. So ist Gott seinem Volk Israel begegnet am Sinai, das Volk durfte nicht hin, sie haben sich das Haupt verhüllt, selbst als Mose herunterkommt, muss er noch sein Gesicht verhüllen, weil der Schein sie alle blendet. Wir haben ein ganz anderes Beispiel, das mich von Jugend an ganz arg erschüttert hat, von dieser Heiligkeit Gottes, auch im Tempel etwa, die Heiligkeit Gottes im Alten Testament, wo der hohe Priester nur einmal ins Allerheiligste rein darf. Aber als die Bundeslade nach Jerusalem durch David überführt wurde, da hat man die Bundeslade auf einen Wagen gesetzt und da ist ein Missgeschick passiert. Es waren ja keine so guten Straßen, wie wir heute haben. Und dieser Wagen gerät von dem Feldweg ab und kippt über eine Böschung herunter. Und in der ganzen Angst, dass die heilige Bundeslade runterfallen könnte, macht der Peretz Usa etwas ganz Wunderbares. Er stürzt hin und will die Bundeslade halten und fällt tot um. Das ist ein Rätsel. Die Heiligkeit Gottes, der man sich nicht nahen darf, selbst in bester Absicht, der wollte ja noch Schlimmere verhüten, war ja kein Neugier. Finden Sie im Alten Testament viele dieser Beispiele, aber wir stehen jetzt durch das Kommen Jesu in einer ganz neuen Epoche. Und schon im Alten Bund zeigt sich die Heiligkeit Gottes ganz anders. Und auf das möchte ich Sie hinweisen. Also das, was wir jetzt berührt haben, das ist ein Teil, der aber schon im Alten Bund durchbrochen ist. Und jetzt schlagen Sie bitte einmal Jesaja 41 auf. Das sind die herrlichen Worte, die man ja auswendig lernen muss. Jesaja 41, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott. Jetzt wissen Sie, das ist ja kein Zurückweichen vor Gott, sondern das ist ein Hinspringen, fürchte dich doch nicht vor ihm. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und da heißt es im Vers 14, fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel, ich helfe dir, spricht der Herr. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Auf einmal ist nicht mehr die Angst vor der Heiligkeit Gottes da, sondern im Gegenteil, die Heiligkeit Gottes ist die helfende Macht meines Lebens. Jetzt wissen Sie, was für eine Revolution da passiert ist. Das ist eine ganz neue Gotteserkenntnis. Wo Gott sich ganz neu offenbart in diesem Jesaja-Buch, gehen Sie auf Kapitel 43, auch das kennen Sie auswendig, wie oft habe ich das erwähnt. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Die Heiligkeit Gottes ist gar nicht mehr erschreckend, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige. Du brauchst nicht erschrecken. Bleibt alles, wie es war. Gott ist der Heilige, bei dem kein Unrecht sein kann. Aber er kommt zu mir als der Heiland, als der Erlöser, als der Befreier, als der Zurechtbringer. Wir haben ja ein treues Gemeindeglied, das immer mich daran erinnert, wenn ich vom Richter spreche, und sage, wir sollen vor dem Richter nicht erschrecken, der immer wieder das sagt, das Wort richten ist doch nichts Negatives. Der Vater wird es richten. Der bringt es wieder ins Geleis. Das Richten Gottes ist doch nichts Schlimmes, sondern Gott macht es wieder ganz, was kaputt war, bringt das Falsche zurecht. Das ist an der Bibel. In den Psalmen klatscht doch in die Hände. Jetzt kommt endlich in dieser chaotischen Welt wieder die wunderbare Linie Gottes rein. Das Bild des Heiligen ist nichts Erschreckendes. Ich kann jetzt Ihnen nicht alle Stellen der Bibel zeigen, aber das geht natürlich schon zurück an den Sinai. Genau, es war vielleicht das urreligiöse Empfinden dieser Leute, wie sie vor Gott zurückgewichen sind. Und jetzt gucken wir die paar Stellen dann an. Vom Mose, 3. Mose 20, Vers 26. Sie werden das beim Bibellesen dann später immer wieder neu jetzt beobachten, wenn man mal so drauf hingewiesen wurde. 3. Mose 20, Vers 26. Ihr sollt darum mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der euch abgesondert hat von den Völkern, dass ihr mein wäret. Das war so originell. Ich habe heute im Radio irgend so einen Kommentar gehört, dass seit 50 Jahren zwischen den Palästinensern und den Juden ein Konflikt tobt. Hat er das getobt seit Jakob und Esau? Das ist ja der Witz. Weil Gott sie ausgesondert hat und weil er sie geheiligt hat. Ist ja immer die Frage, wenn einer ins Heilige Land geht, sagt, da gibt's ja Spitzbuben und da gibt's ja Gauner und Kriminelle. Das Heilige Land ist nicht so heilig, wie wir uns vorstellen, sondern der Gott, der heilig ist, hat hier in diesem Land eine Maria geheiligt. Und er hat hier ein Haus geheiligt, das dann Tempel hieß. Und er hat Menschen benutzt als seine Werkzeuge, als Propheten. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und jetzt merken Sie auf einmal, das ist doch keine menschliche Bemühung. Vor der Verkrampfung haben wir ja ein bisschen Angst, vor der Gesetzlichkeit. Dass da Menschen so an ihrem Heiligenschein basteln. Das ist in der Bibel gar nie gemeint. Sondern lass du den heiligen Gott dein Denken prägen. Deine Pläne, dein Herz, dein Tun. Gott sagt, große Karos, nicht gleichkariert. Sondern wie er selber heilig ist, sollst du heilig sein. 3. Mose 19, Vers 2. Wenn Sie noch, das ist ein Kapitel davor, ich habe schon wieder umgeschlagen, 3. Mose 19, Vers 2. Rede mit der ganzen Gemeinde Israeliten, spricht zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Für Israel muss es immer sicher noch erschreckend gewesen sein. Sie haben das überhaupt nicht begreifen können. Wir haben ja eine dumme Eigenart, vielleicht ist das bei uns im abendländischen Denken jetzt so drin, dass wir Gott sehr verniedlichen. Man muss sich wieder vorstellen, wer ist der Gott, von dem alles herkommt, was in dieser Welt überhaupt Bestand hat. Und dieser Gott möchte mein Leben mit Heiligkeit erfüllen. 5. Mose 7, Vers 6 und 7. 5. Mose 7. Da sagt Gott, warum er nicht erlaubt, dass man da auch so Steinbilder aufstellt und Götzenbilder und Amulette und so weiter hat. Denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott, die absolute Zugehörigkeit zum lebendigen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker. Auch nicht, weil ihr besser wärt. Das ist nicht auch ein Missverständnis. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Die Heiligkeit Gottes ist etwas, was Gott uns schenken will. Und nun kennen Sie auch Beispiele, wie der Jesaja bei seiner Berufung die Heiligkeit Gottes erlebt hat, wie diese Seraphim gesungen haben und gerufen haben, heilig ist Gott, der Herr, alle Lande sind seiner Ehre voll, und der Jesaja erschrickt und bricht zusammen, und dann sagt Gott, ich sende dich. Und reinigt seine Lippen, er heiligt seine Lippen. Was reden wir mit unseren Lippen, und wie soll ich da Bote des heiligen Gottes sein? Und Gott sagt, ich mach dich rein. Wir haben im Neuen Testament das Ganze wieder aufgenommen, ja, vielleicht schlagen Sie es auf im 1. Petrusbrief, ziemlich am Ende. Es kommen dann in der Bibel immer zuerst die Paulusbriefe und dann Petrus. 1. Petrus 2, Vers 9. Auch ein ganz wunderbares Wort, das man auswendig kennen sollte. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen soll, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Es gibt eine ganz tragische Falschauslegung, die man immer wieder antrifft. Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen wird von vielen Auslegern immer wieder missbraucht, dass sie sagen, Jesus hat auch gesagt, man soll das Unkraut stehen lassen im Erntefeld. Wenn Jesus nicht das Gleichnis gedeutet hätte und gesagt hat, der Acker ist die Welt, da sprach Jesus von der Welt. Ihr könnt nicht die Welt richten. In der Welt gibt's Frucht und gibt's Unkraut. Es ist im ganzen Neuen Testament so, dass die Gemeinde, denken Sie an die harten Briefe des Paulus, dabei behaftet wird, Gott will, dass seine Gemeinde eine heilige Gemeinde ist. Er redet sie als die Heiligen an. Ja, wie ist das, dann gibt es da keine Sünde mehr. Doch, aber wo die Sünde erkannt wird, muss sie ins Licht Jesu und vergeben werden. Da müssen wir geheiligt werden durch Jesus Christus. Wir sind alle fehlsame Menschen, solange wir leben, das stimmt, diese lutherische Erkenntnis. Aber es muss auch der Ernst dazu kommen, dass ich nun mein Leben diesem heiligen Gott ausliefere. Ich habe Ihnen ja neulich von dieser New York Times das erzählt, wo eine Annonce drin war von einer Frau. Ich wollte es mit der Gottesdienst nicht so breit reden. In einer Diskussion, die in Amerika sehr verbreitet ist, die sagt, sie war lange Jahre ihres Lebens gefangen, eigentlich von ihrer frühen Kindheit an in einer falschen gleichgeschlechtlichen Beziehung, bis sie es vor Gott bereinigt hat. Und sie hat gesagt, ich möchte allen Frauen Mut machen, es geht ja Männer genauso an, die Freude des Lebens kann erst wieder kommen, wenn wir Gottes Freundlichkeit auch erleben. Sie hat einen tollen Text da gehabt und ich habe noch ein paar Kopien der Sakristei. Wenn es interessiert, kann sie sich dort holen. Das ist schon interessant, wer mit irgendwelchen Menschen darüber reden muss. Wir wollen ja gerade solche Themen auch nicht bis zum Überdruss breitreden. Sie gehören in die persönliche Aussprache. Aber zum Beispiel einfach, dass ich auch nie glücklich werde, wenn ich gegen Gottes Ordnungen lebe. Und ich habe Ihnen deshalb heute nochmal den Artikel mitgebracht, den ich Ihnen am liebsten ganz gelesen hätte. Aber es geht nicht von dem Franz Huber, der ein Junkie war, ein Drogensüchtiger, in München 1945 unehelich geboren und dann 20 Jahre alles geschluckt hat, LSD, Kokain, unter Gelegenheitsdieben und Prostituierten, Zuhältern und Einbrechern und dann Sicherungsverwahrung in München bekommen hat. Und der dann nach Holland in eine Stiftung kam, Jesuskinder in Kloster Buren, hat dort die furchtbaren Qualen der Erziehungskur durchlitten, Entziehungskur, und hat erschütternd eigentlich, wenn man das so alles liest, durch eine ganz klare Bekehrung diesen Weg gegangen, schließlich wurde die Sicherungsverwahrung sogar aufgehoben. Und das Tolle ist, der Mann war sehr, sehr krank. Seine Fußsohlen waren so zerstört, aber auch der Artikel müssen wir vielleicht kopieren für die, die es brauchen. Er hat gearbeitet, wo es nur ging, als Wachmann und überall, um so viel Geld wie möglich wieder zurückzuzahlen von dem, was er bei Apothekeneinbrüchen und sonst kaputt gemacht hat. Und da schreibt der Artikelschreiber, kaum jemand kann ermessen, was regelmäßige, ehrliche Arbeit bei einem ehemaligen Junkie bedeutet. Und da zitieren Sie ein Arbeitszeugnis. Besonders hervorzuheben waren Hubers enormes Geschäftsinteresse, sein starker Arbeitswille. Wenn Herr Huber gebraucht wurde, war er stets für die Firma da, auch wenn dies außerhalb der normalen Geschäftszeiten war und so weiter. Er war fleißig, pünktlich und gewissenhaft. Wenn die Heiligkeit Gottes einen Menschen ergreift, da wird man eigentlich, kann man nur staunen. Und er war ja dann in München, das wird da lang beschrieben, der den ganzen Ausgeflippten nachgelaufen ist. Er ist jetzt im Juni 1998 gestorben und beerdigt worden. Und in der größten deutschen Tageszeitung, ich glaube, das ist die Bild-Zeitung, sei ein ganzseitiger Artikel über ihn gekommen, an seinem Tod. Da stand drin, in 2 Zentimeter hohen Schlagzeilen, ein Junkie im Dienst Jesu Christi, von der Gosse zu Gott. Und wir müssen viel mehr mit ihm reden, dass die Heiligkeit Gottes in seine Barmherzigkeit hineingehört. Das ist nicht etwas, was mich zertrümmert und zerschlägt, sondern etwas Wunderbares. Und wie viele Leute bezeugt haben, der hat mir herausgeholfen. Und da ist ein Segenstrom geflossen, obwohl alle sagten, man kann sich nicht vorstellen, wie kaputt der Körper war, organisch. Deshalb ist er auch nicht alt geworden. Aber wie er alles bloß verströmt hat für andere. Von einem anderen, der auch ganz tief gefallen war, wie der sagt, er hat mir 50 Postkarten geschrieben. Hat niemand vergessen, hat sie für jeden eingesetzt. Weil die Heiligkeit Gottes etwas Wunderbares ist. Und da müssen wir umdenken. Und jetzt haben Sie auch wieder Beispiele vor Augen, an denen das sichtbar wird. Und jetzt verstehen Sie, warum ich das vorher sagen wollte. Aber vielleicht nehmen wir noch ein paar Bibelstellen, bevor wir an diesen Abschnitt gehen. Die Zeit rennt dahin, aber es lohnt sich mal, dass dieses Thema der Heiligung bei uns eine größere Bedeutung hat. 1. Korinther 6, Vers 11. Einige von euch sind auch so gewesen. Das waren Trunksüchtige, Lästerer, Räuber und so weiter. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Was ist denn Gesetzlichkeit? Gesetzlichkeit ist, wo ich es mit eigener Kraft machen will. Wo ich meine, ich kann das ohne Christus mit meinem Willen, mit meiner Willenskraft schaffen. Das geht nicht. Das ist ein Geschenk der Gnade, die man empfängt in der Vergebung. Aber die empfangene Vergebung nimmt mich auch in den neuen Lebensstil der Heiligung hinein. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Wenn es zu viel ist zum Aufschlagen, hören Sie einfach zu. Ich lese es ja nochmal. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und so weiter. Dann geht es um Eheratschläge und so weiter. Das ist der Wille Gottes, das will er. Oder 1. Korinther 1, 30, die Stelle kennen Sie. Christus ist uns von Gott so gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Ich empfange es aus Christus. Gerade Paulus hat es eben nicht gemeint, dass ich mit einem frommen Eifer das tue. Denn diese komische Verkrampfung, die stößt uns ja immer wieder ab. Das ist das Nicht-Gute bei der Heiligung, wenn sie ein Menschenwerk bleibt. Es ist eben immer so, so wo es frisch erlebt wird im Glauben, da ist immer kräftig. Und wenn es dann bloß noch mit dem Prügel einem eingetrichtert wird, hat es eben keinen Wert mehr. Und jetzt gehen wir auf unseren Hebräertext, wo das Heiligungsthema wieder ganz vorne steht. Aber jetzt wird es uns praktisch, so hoffe ich, leichter zulaufen, dass da steht, jetzt stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte. Christen gehen einen Weg zielgerichtet. Haben Sie so eine Kursbestimmung Ihres Lebens? Was wollen Sie mit dem Jahr, mit dem neuen Jahr 1999? Klare Schritte, es geht auch Ewigkeit entgegen und wir wollen mit unserem Leben Gott dienen. Da heißt dann, jagt doch der Heiligung nach und dem Frieden, ohne den könnt ihr Gott nicht sehen. Wenn es im praktischen Leben nicht stimmt, dann ist Gott von uns gewichen. Und da nennt er den Frieden, das ist unser Zusammenleben mit anderen Menschen. Und die Heiligung, ja, das ist eine ganz große Frage, wie stark uns auch Gedanken beschäftigen. Da sind ja eben auch Mächte oder auch Einflüsse und so weiter. Macht euch doch frei von dem, was euer Leben, am Sonntag sagen wir, in die Finsternis zieht. Friede und Heiligung, dieses Wort stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. Das ist ja schön, da steht bei Ihnen auch wahrscheinlich eine kleine Bemerkung unter dann Jesaja 35, da steht es von der messianischen Erwartung des kommenden Heilands. Und da heißt es auch, dann lauf doch fröhlich, 35, Vers, wie viel war's? Vers 3, stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Also wir sind Leute zukunftsorientiert. Man sagt ja immer wieder, Christen haben eine Hoffnung. Ich sage immer gern, Christen haben eine Zuversicht. Auch im Alter möge uns der Herr dies erhalten. Wir haben unsere Frau Figo, unsere frühere Mesnerin, besucht. Die war schon immer Mesnerin, wie wir hergekommen sind. Also wissen Sie, wie lange das her ist? Die ist, glaube ich, 69 oder wann in Ruhestand gegangen. Die ist jetzt 100, wird im 100. Lebensjahr. Ist oft schwer, wenn dann man nichts mehr sehen kann und man bloß in seinem Stuhl sitzt. Aber das ist doch herrlich. Oh, ich sehn mich ja so. Wann holt mich Jesus heim? Ich freue mich ja so. Das ist was Wunderbares, wenn man diese Zielrichtung hat. Wenn das Leben nicht einfach schließt, sondern ich freue mich auf die neuen Aufgaben, die der Herr für mich bereit hat. Seht darauf, Vers 15, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Wir leben täglich vom Wunder der Vergebung. Es gibt gar keinen Tag, wo wir nicht der Gnade bedürftig sind. Ich könnte sogar sagen, keine halbe Stunde, wo ich nicht die Gnade Gottes brauche. Es ist immer so bereichernd, wenn man mit reifen Christen zusammensitzt. Wir waren letzten Mittwochabend, war unser Dr. Laubach schon da, und da war der Paul Gerhard Kalthoff, der Leiter von der Wiedenester Mission, da. Und da haben sie auch über ein Problem gesprochen und über die Not, die auch im Leben von gläubigen Menschen oft passiert. Und da haben beide mit großem Ernst gesagt, auch gläubige Leute haben sich selber nicht in der Hand. Jeder von uns steht vor der Gefahr, dass er heute noch in eine ganz furchtbare Sünde fallen kann. Oder eine ganz schlimme Sache geraten kann. Keiner hat sich selber in der Hand. So eine Gnade Gottes, für die man beten muss. Herr, bewahre du Herzen und Sinne. Das ist die biblische Lehre. Wir brauchen die Gnade Gottes, die Bewahrung. Und Gott hat uns vor vielen Gefahren bewahrt, sonst wären wir auch da irgendwo gelandet. Was hatten wir schon für kritische Lebensabschnitte? Und deshalb darf es im Christenleben gar keinen Stolz geben oder keine Herabblicken auf andere. Und die Gnade brauche ich. Und dann steht etwas da von der bitteren Wurzel. Die muss man ganz rigoros bekämpfen. Es gibt ja Dinge, da ist uns Unrecht widerfahren oder man hat irgendeinen Ärger und den schluckt man hinunter. Und das ist so eine bittere Wurzel, die breitet sich aus wie ein Unkraut und wird immer schlimmer und richtet Unfrieden an und zerstört viel. Deshalb alles immer wieder klären. Ganz besonders wichtig. Ich bin also Ihnen so dankbar, dass Sie auch mit meiner extremen Art immer wieder Geduld und Liebe walten ließen. Weil es ist so leicht, dass man irgendwo verletzt ist und so. Und da muss man gucken, dass man immer wieder sieht, dass nichts entsteht und sagt, da ist doch nichts. Und das ist so was Herrliches, wenn der Frieden ist. Vergesst es nie, wie unser Karl Frank mir immer sagte, das Wichtigste ist der Friede in der Gemeinde. Dass nicht eine bittere Wurzel aufwächst, dass nicht irgendwo etwas ist, wo irgendjemand sich zurückgesetzt fühlt oder meint oder sonst wie, passt doch auf, oder durch ein ungeschicktes Wort vielleicht verletzt ist und so, dass man, auch das ist ein Wunder der Gnade, wenn einen das der Herr erhält und lässt. Und dann ist der Esau erwähnt, da werden harte Worte gebraucht für den Esau. Das stand sogar in manchen Bibeln, steht es bei Ihnen um Altluther, hat denn jemand? Ein Hurer steht da, glaube ich. Ja? Das ist einfach ein Wort, wo das gemeint ist für die Verhältnis zu Gott. Also das ist ja uns nicht bekannt, dass da irgendetwas gewesen ist, sondern es geht ganz einfach darum, Esau war es in dem Augenblick ganz einfach Wurst, seine Erstgeburt. Die hat ihm nichts bedeutet. Diese rote Grütze, die ihm da vorgesetzt wurde, und er hat Hunger gehabt, kam vom Feld. Und da wird gesagt, und jetzt komme ich nochmal auf den Punkt, wenn ich die Gabe dessen, was ich im Glauben empfange, mit Füßen trete, das ist der Punkt, wo es immer schon war im Hebräerbrief. Wenn ich ganz bewusst zu Jesus Christus, der sich mir geoffenbart hat, mit seinem Leiden und Sterben als Heiland und Erlöser, wenn ich den mit Füßen trete und bespucke, da gibt es kein Zurück. Eine ganz erschütternde Sache. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn einer sagt, ich habe Zweifel oder Anfechtung oder sonst etwas. Sondern das dürft ihr nicht tun. Das, was der Herr in Güte euch geschenkt hat, mit Füßen treten. Es gibt sicher bei jedem Menschen, besonders bei unseren jungen Leuten in der Entwicklung, dass sie von ihrer Kindheitszeit durch gewisse Perioden der Krise gehen, auch im Glauben, auch der Ablehnung, auch vielleicht sogar der Lästerung. Aber es ist hier eine ganz massive Sache, wie der Esau sagt, ich will nichts mehr wissen. Was war das Erstgeburtrecht? Das ist die gesamte Verheißung Abrahams, hat er mit Füßen getreten. Und da wird gesagt, das darf man nicht verspielen. Gut, das ist dann erwähnt und jetzt wird erzählt noch einmal, ihr seid doch zu dem Berg gekommen. Zu welchem Berg? Zum herrlichen Berg des himmlischen Jerusalems. Christus in seiner Güte und Liebe. Ich hab's nicht so gern, wenn man das gegeneinander ausspielt. Alttestamentlich, neutestamentlich. Denn ich denke, nur im Alten Testament haben sie es noch nicht fassen können. Gott ist nicht anders. Sondern da steht so schön vom Blut der Besprengung. Das Blut Jesu, das fortwährend mich reinigt. dass ich in die Gegenwart Gottes treten kann. Und so ist das ja, dass Sie heute Nacht wissen dürfen, er ist bei mir, der Heilige, mein Heiland. Und er geht morgen mit mir auch in schwierige Verhandlungen oder Gespräche, was ich habe. Er ist bei mir, der Heilige. Und er hat die Brücke geschlagen. Das Blut der Versöhnung ist das, was es für uns möglich macht, dass ich dorthin kommen kann. Ja, das ist die Freude. Nichts kann mich verdammen. Nichts nimmt mir meinen Mut. Die Hölle und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. Kein Urteil mich erschrecket, kein Unheil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich liebt. Und da ist die ganze himmlische Engelwelt um mich her. Ich bin auch ein nüchterner Mensch und möchte nicht viel über Engel meditieren, aber es ist was Schönes, dass die Bibel auch davon spricht. Dass die ganzen himmlischen Heerscharen, von denen auch in der Weihnachtsgeschichte etwas dasteht, die Gott zu Befehl sind, um mich her sich lagern, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Und unsere Welt hier, unsere unheilige Welt, wird zu einer Stätte der Gegenwart Gottes. Und das ist in der Tat das Allergrößte, wenn angefochtene Menschen in dieser unheimlichen Welt, etwa in Kriegszeiten oder sowas, das wissen. Der heilige Gott ist da. Wir haben den ganzen Tag über heute die Gespräche gehabt mit der Botschaft von Luanda, der deutschen Botschaft, immer, ob man unsere Leute noch herausfliegen soll mit einem UNO-Flugzeug aus Huambo. Die Kämpfe sind wieder ja voll entbrannt, steht auch in der Zeitung, 40 Kilometer vor Huambo. Das Ehepaar Seibold ist noch nicht richtig klar. Zuerst wollten sie, dann wollten sie nicht. Die Margarete Roth möchte wieder drin bleiben, auch in den schlimmsten Bürgerkrieg kämpfen. Ich kann das nur tun, wenn ich weiß, der Heilige ist da. Wo alle anderen zurückweichen müssen und nichts tun können. Oder wenn diese schrecklichen, wilden, schlägernden Mobs da in Indonesien losgehen oder was. Er schützt mich. Und ich bin, da ist der himmlische Jerusalem. Sie müssen wissen, das sind keine räumlichen Trennungen. Der unsichtbare Gott ist bei uns mit seinem Schutz. Und jetzt verstehen Sie, da will ich gar nicht mehr viel reden und das im Einzelnen erklären. Der Richter über alle und die Gemeinde der Erstgeborenen, die von Gott erwählt sind, seht zu, dass ihr den nicht abweist. Nochmal eine Mahnung an eine müde gewordene Christenschar, lasst doch dieses Wort Christi nicht bei euch zu einer langweiligen Sache werden. Das ist das Schlimmste, dass man vertrottelt, seine stille Zeit nicht mehr hält, dass einen das Wort kalt lässt und das uninteressant wird. Weist doch den nicht ab, es ist doch immer dieser Christus, der um unser Leben ringt. Sag nochmal, Sie müssen gar nichts aufgeben, es ist ja ein schlechter Tausch, wenn wir vergängliche Sünde wollen, wie beim Esau, was hat er denn sich geholt? Und wenn Sie am Bill Gates sei Vermögen kriegen könnten, was wär's denn ohne die segnende Hand Ihres Gottes? Verstehen Sie? Es gibt so viel falsche Blicke immer wieder. Was sind Menschen? Man müsste Mitleid haben mit Menschen, die in Sünde fallen, die irgendwo meinen, wenn ich da ausbreche aus meiner Rolle und dann bin ich wieder der große Star und lauter solche Dinge. Und weist doch den nicht ab, dieser Christus, der euch reinigt, der euer Leben heiligt. Es ist gar keine Verkrampfung, sondern es ist ein Hören auf sein Wort und durch dieses Hören auf sein Wort ein Ergreifen seiner Gaben und seine Stimme, die ist eine mächtige Stimme, denn die Stimme Jesu wird einmal, wenn er rufen wird, bei seiner Wiederkunft, dann wird die neue Welt da sein, der neue Himmel und die neue Erde. Und das ist was Herrliches, wenn er in dem Leben von so einem Junkie gesprochen hat. Das Wort Christi ist was ganz Großes. Das ist ganz schlimm, wie Christen sagen, hör, Bibelwort und so. Was ist ein Wort, wenn ein Mensch das packt und auf Christus hört, dann ihn glaublich wird, was kann da eine Revolution passieren? Und da will Gott noch viel mehr in ihrem Leben wirken, also wieder keine Verkrampfung der Heiligkeit, sondern ein Annehmen dessen, was er in unserem Leben wirken will. Jetzt, wenn ich es auf Schwäbisch sage, würde ich sagen, mach doch der Schieber auf. Lass Christus in dein Leben einströmen. Er will dein Herz ergreifen. Bei dem Franz Huber, sagten Sie, da seien so viele Gehirnzellen erstorben gewesen, er hätte nimmer, in vielem auch nimmer das Denkvermögen gehabt vielleicht, aber umso mehr sei sein Herz gewachsen in einer unendlichen Liebe zu den Menschen. Und das ist auch schön, wenn der Herr dann so etwas gibt, er gibt ja die Gaben dann ganz verschieden. Weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Und da kommt es nochmal klar dazu gesetzt, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Mit Gott kann man nicht spielen. Es bleibt der Gott des Gerichts. Aber wo ich an ihn gläubig geworden bin, bin ich im himmlischen Jerusalem. Da komme ich nicht mehr ins Gericht. Da bin ich im Frieden. Und jetzt denke ich, Sie sind heute Abend auch angefochten und belastet und bedrückt von vielen Dingen. Freuen Sie sich, dass der Herr Sie Ihre Herzen und Sinne heiligen will. Heilige euch durch und durch, dass euer Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus. So schöne Segensworte. Ich will es Ihnen zusprechen, dass der Herr noch viel vorhat und auch durch Sie wunderbar wirken will.